Wir starten mit Nachrichten und jetzt kommen wir zu einer Übung. Viele fragen mich im Umgang mit meiner Arbeit oder mit dem, was ich hier mache, also den Informationen, warum ich auf gewisse Nachrichten zurückgreife oder nicht zurückgreife. Also beispielsweise, warum lese ich Deutschlandfunk, warum lese ich viel Tagesschau, warum gucke ich viel in die Süddeutschen, warum gucke ich viel in die Zeit und ganz wenig in konservative Blätter. Das heißt, es kann mal vorkommen, dass ich in die NZZ schaue, aber eher selten, um mal ein konservatives Blatt zu nennen. Neue Züricher Zeitung. Ähnlich natürlich auch mit anderen Magazinen. Ich versuche alles rund um Springer zu meiden. Und der Grund dafür ist, weil die Inhalte in einer Art und Weise geprägt sind, indem man sich nicht davor schützen kann, halt einer erheblichen Fehlinformation aufzutun. Einer erheblichen Fehlinformation. Ich lese die dann halt eben nicht. Und wenn ich sie lese, dann ordne ich sie ein. Und ich habe jetzt einfach mal ein Fallbeispiel gemacht. Ich habe das einfach mal offen gelassen. Ne? Ich habe jetzt also einen Artikel von der NZZ, den wir gleich durchlesen werden. Und dann zeige ich euch, warum ich die NZZ so gut wie nie lese. Und warum das mit vielen Magazinen ähnlich ist. Aber lasst mich erstmal hier am Ball bleiben. Also, aus der Neuen Züricher Zeitung. Wegen Steuern und Sozialabgaben. Von jedem verdienten Euro bleiben deutschen Arbeitnehmern nur 47,4 Cent. Eine neue Analyse zeigt, dass die Steuer- und Abgabenlast auf hohem Niveau stagniert. Der Bund der Steuerzahler fordert deshalb jetzt eine tiefgreifende Reform. Der deutsche Staat greift tief in die Portemonnaies seiner Bürger. Das führt zu einer neuen Analyse vor Augen. Für einen durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalt liegt die sogenannte Einkommensbelastungsquote demnach laut laufenden Jahr bei 52,6%. Was wiederum heißt, von jedem verdienten Euro bleiben den Bürgern nur 47,4 Cent zur freien Verfügung. Das hat der Lobbyverband der Bund der Steuerzahler auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes berechnet. Neben der Einkommenssteuer und den Sozialabgaben würden auch Verbrauchersteuern für etwa Wärme, Strom, Lebensmittel und Luftverkehrszuschläge berücksichtigt. Auch die durchschnittliche Belastung durch Quasi-Steuern wie den Rundfunkbeitrag ist in der Rechnung enthalten. Rein rechnerisch wäre damit ab Donnerstag 11.08 Uhr sämtliche finanzielle Ansprüche des Staates gegen den Steuer- und Abgabenzahlern abgegolten. Der Steuerzahlerbund spricht von diesem Tag auch im Sinne vom Steuerzahler-Gedenktag. Von diesem Tage an arbeiten die Steuerbürger somit für die eigenen Tasche. Die Summe bezieht sich dabei auf den Durchschnitt aller Haushalte, umfasst die Konstellation von Singles über Alleinerziehende sowie kinderlose Paare bis hin zu Paaren mit Kindern und anderen Mehrpersonenhaushalten. In manchen Konstellationen kann die Belastung allerdings noch deutlich höher ausfallen, wie die Analyse zeigt. So zeigt die Belastungsquote für alleinstehende Arbeitnehmer sogar 53,6%. Der Tag, an dem ihre Zahlungspflicht gegenüber dem Staat rechnerisch erfüllt ist, fällt damit erst auf den kommenden Montag. Für Mehrpersonenhaushalte liegt die Quote bei 52,3%, hingegen geringfügiger unter dem Durchschnitt aller Haushalte. Als Brachialkritik am deutschen Steuersystem will der Steuerzahlpräsident Rainer Holznagel seine Rechnung allerdings nicht verstanden wissen. Zitat: Mit Steuern und Abgaben werden wichtige Leistungen finanziert, sagt er am Dienstag in Berlin. Zum Großteil flössen diese Steuern und Beitragszahlungen in Form von staatlichen Leistungen direkt und indirekt an die Bürger zurück. Zugleich legt der Steuerzahlergedenktag aber offen, dass immer noch mehr als die Hälfte von das von Arbeitnehmern erwirtschafteten Einkommens staatlich umverteilt und verwaltet werde. Zitat: Das schwächt die Arbeitsanreize, belastet die Wirtschaft und dürfte das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen stören. Zumal die Belastung auf hohem Niveau stagniert. Die Entscheidung der Bundesregierung, die kalte Progression im Einkommenssteuertarif im laufenden Jahr zu berücksichtigen, habe dazu geführt, dass die Gesamtbelastung um rund 0,1 Prozentpunkte gesunken sei. Ohne diesen Schritt wäre die Einkommensbelastung um rund 0,35 Prozentpunkte höher ausgefallen und hätte damit knapp 53% betragen. Verbesserungsbedarf sieht die Organisation an mehreren Punkten. So appelliert Holznagel an die Bundesregierung, die geplante Reform der Grundsteuer aufkommensneutral zu gestalten. Auch die Umsatzsteuer für Wärme und Strom sollen für Privatkunden auf den ermäßigten Satz von 7% gesenkt werden, weil es sich für lebensnotwendige Güter handelte. Aber auch die Sätze für Besteuerung der Arbeitnehmer müssen sinken, fordert Holznagel am Dienstag. Zitat: Mittelfristig ist eine durchgreifende Reform der Einkommenssteuertarif erforderlich. Langfristig sollte es politisches Ziel sein, die Belastungsquote unter 50%-Marke zu drücken. So, das ist der Artikel aus der NZZ. Und jetzt erkläre ich euch kurz, warum ich diesem Artikel nicht in meine... Also ich nehme ihn jetzt exemplarisch rein, aber ich mache das anhand eines Beispiels, warum ich diesem Artikel kein Gewicht gebe. Und das liegt daran, dass wir ja auch andere, qualitativ hochwertigere Nachrichten lesen. Ihr habt vielleicht in Erinnerung, dass sich dieser Artikel auf eine Analyse des Bunds der Steuerzahler beruft. Und jetzt muss man wissen, wer der Bund der Steuerzahler ist. Für wen spricht der Bund der Steuerzahler? Ich habe hier Lobby Control einfach mal zitiert. Der Politikwissenschaftler Rudolf Sett hat im Auftrag der Hans-Bröckler-Stiftung der Gewerkschaften den Bund der Steuerzahler kritisch unter die Lupe genommen. Die Studie zeigt, dass die Organisation kein repräsentatives Abbild der steuerzahlenden Bevölkerung ist. Etwa 60% seiner Mitglieder sind demnach Unternehmer und Unternehmen. Weitere 15% sind Freiberufler. Diese Mitgliederstruktur schlägt sich nach Sepp auch in der politischen Forderung des Steuerzahlbundes nieder. Ein schlanker Staat und niedrige Steuersätze gelten als Allheilmittel. Sepp kritisiert auch, dass unter starker Medienorientierung des Steuerzahlbundes die inhaltliche Qualität seiner Arbeit leide. Außerdem gäbe es Defizite bei den Landesverbundstrukturen und der eigenen Transparenz. Auf Landesebene suche der Steuerzahlerbund oft die Nähe zur Politik, während man auf Bundesebene stärker medialen Druck macht. So war der Präsident des Bayerischen Landesverbandes, Rolf von Hohenhau, Mitglied einer ausgerechnet von Unternehmensberatern Roland Berger geleiteten Kommission zur Neuordnung der Bezüge von Politikern in Bayern. Also erstmal, okay, der Steuerzahlerbund vertritt also gar nicht die Interessen der Arbeitnehmer, sondern Interessen der Mitglieder, die zu 60% aus Unternehmern und Unternehmen gilt und 15% von Freiberuflern. Darum sind diese Abschläge auch so bei 53%, weil diese Abschläge nur auf Leute zutreffen, die halt entsprechende Verdienste haben. Mit einem normalen Einkommen zahlst du einfach nicht die Hälfte deines Bruttolohns. Ja, Überraschung. Aber das muss man wissen. Diese Information ist nicht in dem Artikel. Was aber auch noch relativ relevant ist, ist die Einschätzung eines Kollegen von vor 6 Monaten, nämlich von Maurice Höfgen, unserem Stream-Ökonom, könnte man fast sagen, nämlich, dass der Bund der Steuerzahler auf Landesebene Nähe zur AfD vorgeworfen wird. Also so richtig vorgeworfen wird. Da gucken wir ganz kurz mal rein.
Räte vom Bund der Steuerzahler zur AfD sind, dass der Bund der Steuerzahler und die AfD in Bayern gemeinsame Veranstaltungen machen, dass der Bund der Steuerzahler auch heiße Drähte zur FDP und zur CDU hat und dass der Name völlig irreführend ist.
So, und diese kurze Recherche, ich habe jetzt hier nicht Zeit für ein 47-Minuten-Video, wollte ich euch nur mal kurz mitteilen, weil das als Grundlage gilt, um solche Nachrichten einzuordnen. Und diese Artikel aus der NZZ oder aus dem Fokus oder aus der Welt oder aus der Bild, you name it, diese Blätter schreiben unterschiedlich schlecht, aber leider sehr schlechte Nachrichten. Und wenn sie Nachrichten schreiben, die man konsumiert, muss man mental bewaffnet sein, um den Blödsinn zu entkräften. Es ist halt leider einer der Beweggründe, die mich immer wieder dazu führen lässt, hey, darum konsumiere ich diese Nachrichten nur, wenn ich wissen will, was die Gegenbewegung schreibt. Ich konzentriere mich, wenn ich so ein Blatt sehe, manchmal auf die FAZ, weil da kann man da findet man auch solche Artikel, aber es ist oft nicht sauber. Man muss sich im Kern, und das ist das, was ich mitgehen will, auf folgende Sache im Konsens einigen. Qualitativ hochwertige Nachrichten sollte man auch nicht isoliert konsumieren, sondern man sollte ein weites Portfolio haben. Und ich gebe jetzt nochmal das Portfolio wieder, so wie ich es konsumiere. Deutschlandfunk, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Tagesschau, Süddeutsche, Zeit, FAZ, Handelsblatt. Das ist ein weites Portfolio. Wenn man die Zeit hat, sich das reinzuziehen, dann hat man eigentlich alles abgedeckt. Wenn man die Zeit nicht hat, kann man einfach Meinungsmacher auf YouTube abonnieren und kann sich das von mir vorlesen lassen. Weil ich suche aus unterschiedlichen Blättern, aus allen möglichen Variationen, das auch immer wieder raus. So. Superreiche werden noch superreicher. Wer hat, dem wird gegeben. Deutsche mit mehr als 100 Millionen US-Dollar verzeichnen laut 2023 einer Untersuchung mit Abstand das größte Plus bei ihrem Vermögen. Das dürfte die überdurchschnittlich hohe Ungleichheit verstärken. Superreiche in Deutschland haben ihr Finanzvermögen im vergangenen Jahr mit Abstand am meisten steigern können. Das geht aus diesem Mittwoch erschienenen Global Wealth Report der Boston Consulting Group hervor. Demnach liegt die Vermögen von Menschen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr um mehr als 10% zu. Je geringer die Vermögen waren, umso bescheidener fiel laut der Consulting Group auch der Zuwachs aus. So kamen mit Menschen bis 5 Millionen US-Dollar, in Germany we call them Geringverdiener, noch auf ein Plus von mehr als 5%. Vermögen bis 250.000 Dollar verzeichneten hingegen nur ein Wachstum von 1,5% und damit weniger als die Inflationsrate. Sogar Leute, und das ist das Ding, sogar Leute mit einem Vermögen von 250.000 haben keine Gewinne gemacht. Also, wenn es um die Besteuerung und die Vermögen von Reichen geht, geht es halt nicht mal um diese Leute. Zitat: Sehr wohlhabende Anleger haben einen höheren Teil ihres Vermögens am Kapitalmarkt und in renditstarken Anlagekassen wie Private Equity investiert. Weniger Vermögende setzen traditionell auf risikoärmere Anlageklassen wie Bankguthaben, Bargeld oder Versicherung zu Lasten der Rendite. Insgesamt gibt der Studie zufolge in Deutschland 3.300 Superreiche. Das bedeutet einen Zuwachs von 300 gegenüber dem Vorjahr und ist weltweit die dritthöchste Zahl nach den USA und China. Steueroase Deutschland? Vielleicht muss ich ja doch zurück. Die Superreichen in Deutschland besitzen knapp 2,1 Billionen US-Dollar und damit 23% des gesamten Finanzvermögens. Knapp 9 Prozentpunkte mehr als der weltweite Durchschnitt dieser Gruppe. Im Kontrast dazu besitzen 66,5 Millionen Deutsche weniger als 250.000 US-Dollar Finanzvermögen, was ein Anteil von 42% entspricht. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist den Autoren zufolge überdurchschnittlich ungleich. Die Berechnungen zeigten, dass sich dieser Trend noch verstärken wird. Die Superreichen vereinen dann etwa 26% des gesamten Finanzvermögens in Deutschland auf sich. Insgesamt sind die weltweiten Nettovermögen dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr mit 4% wieder deutlich gestiegen. Am deutlichsten liegt mit 7% die Finanzvermögen zu, die den Bargeld, Kontoguthaben und Schuldenverschreibungen, Aktien und Investitionsfonds sowie Pensionen gezählt werden. Sachwertvermögen wie Immobilien, Edelmetalle und andere physische Anlagen verzeichneten ein Plus von nur 2%. Hier bremst vor allem die sinkenden Immobilienpreise das Wachstum. Vermögenssteuer, please? Warum gibt es keine politische laute Initiative, die sich in die Vermögenssteuer... Also, come on! Warum? Why? Warum denn? Mano! Ist das so schwer? Die Linke wollen das. Ja, aber ich meine Partei, die auch gewählt wird. Mano! Das ärgert mich. Die Vereinigte Linke hat in Frankreich einen überraschenden Sieg errungen. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Was macht man denn nun mit so einem Sieg? Mit einem Sieg, mit dem niemand gerechnet hatte. Kein Wahlforscher, kein Beobachter, keine Expertin. Und auch nicht diejenigen, die jetzt gewonnen haben. Mit einem Sieg, der immer mehr verschwimmt, je schärfer man ihn betrachtet. Rund 7 Millionen Wählerinnen und Wähler haben in der zweiten Runde der französischen Parlamentswahl für einen Kandidaten oder eine Kandidatin der sogenannten Neuen Volksfront gestimmt. Damit stellt die Linken in der Nationalversammlung künftig die größte Gruppe. Der Rassemblement National, die Partei Marie Le Pen, hat 10 Millionen Stimmen gewonnen, kommt aber auf wenige Abgeordnete. Eine Folge des Mehrheitswahlrechts. 4 Wochen lang haben Frankreich und Europa in der Erwartung gelebt, demnach könne das Land von extrem Rechten regiert werden. Und nun, mit einem Mal, richten sich alle Augen auf die fast vergessenen französischen Linken. Noch in dieser Woche wollen Sozialisten, Kommunisten, Grüne, radikale Linke einen Vorschlag für das Amt des Premiers machen. So hat es Olivier Faure, der Generalsekretär der Sozialisten, angekündigt. Jean-Luc Mélenchon, der Anführer der radikalen Partei Unbeugsames Frankreich, der Le France Insoumise, hatte die Absicht bestätigt. Geht ihr Plan auf, könnte schon in 2 Wochen, wenn in Paris die Olympischen Spiele beginnen, ein linker Regierungschef oder eine linke Regierungschefin auf der Tribüne sitzen. Vor wenigen Tagen noch unvorstellbares Bild. Aber können die Linken wirklich regieren? Im Parlament verfügen sie nur über eine relative Mehrheit. Und Emmanuel Macron, der Präsident, der den Premier ernennt, verfolgt offensichtlich andere Pläne. Schon im Wahlkampf hatte er für ein großes Bündnis der Mitte geworben, ohne die radikalen Rechten, aber auch ohne die radikalen Linken. Auch deshalb drückte Faure und Mélenchon aufs Tempo. Sie wollen den Präsidenten zuvorkommen. Olivier Faure und Mélenchon sind 2 Architekten der Neuen Volksfront. Unter diesem Namen haben sich alle wichtigen Parteien von Mitte links bis weit links außen vor den Parlamentswahlen kurzfristig zusammengeschlossen. Ihr Vorbild? Der historische Front Populaire hatte sich in den 1930er Jahren gegen den Aufstieg des Faschismus gestemmt. Der neue Volksfront ist es gelungen, durch Absprachen in vielen Wahlkreisen den befürchteten Durchmarsch der extremen Rechten zu verhindern. Der Rassemblement National und seine Verbündeten sind im neuen Parlament zwar mit 143 Abgeordneten so stark wie nie zuvor, aber er liegt damit sogar hinter dem Bündnis des Präsidenten. Der überraschende Erfolg der Linken hat viele Gesichter. Der frühere Präsident François Hollande hat in seinem früheren Wahlkreis in der Corrèze im Südwesten Frankreichs kandidiert und gewonnen. Sein Ergebnis war das erste, das die Fernsehsender nach den Landtagswahlen Prognosen am Sonntagabend vermeldeten. Hollande ist erst der zweite Präsident, der noch einmal als Abgeordneter ins Parlament zurückkehrt. Mit geröteten Wangen stand er am Wahlabend in Toul, wo er einmal Bürgermeister war, und gab Interviews. Nein, sagte Hollande freundlich, wie immer, Premierminister wolle er nicht werden. Es heißt, der 69-Jährige überlege, ob er sich in 3 Jahren noch einmal für das Präsidialamt bewerbe. In Avignon, wo gerade das Theaterfestival stattfindet, feiert zur gleichen Zeit Raphaël Arnaud. Der 29-Jährige ist Gründer der Jeune Garde Antifaschist in Lyon und wird vom französischen Inlandsgeheimdienst beobachtet. Vor 2 Jahren wurde er wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem mutmaßlichen Rechtsextremen zu einer 4-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Außerdem wird ihm Rechtfertigung von Terrorismus vorgeworfen. Im vergangenen Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, hatte Arnaud auf den sozialen Medien den palästinensischen Widerstand gefeiert. Auch er ist künftig Abgeordneter. Nominiert hatte ihn die Partei Mélenchons. Von dem früheren Präsidenten Hollande bis zum militanten Antifaschisten Arnaud reicht die Spannweite der neuen Volksfront. Dazwischen finden sich eine frühere grüne Umweltministerin, eine Handvoll von Kommunisten, Sophie Chicoreau. Selbstverständlich sei sie eine Radikale, sagt der Pariser LFI-Abgeordnete. Zitat, ich will die Verfassung ändern, ein anderes politisches System und eine andere Wirtschaftsordnung. Die Ergebnisse der Wahl selber sind ja schon beeindruckend, aber alles, was danach passiert, wird umso beeindruckender, denn das, was da jetzt gemacht werden muss, ist für Frankreich so unheimlich untypisch. Alle Berichte, die ich dazu gelesen habe, haben sich mehr oder weniger immer wieder darauf konzentriert, dass es eher ungewöhnlich ist, in Frankreich mit Koalitionen zu arbeiten. In der Regel ist es so, dass man halt Mehrheiten bildet und dann halt durchregiert. Das wird in diesem Fall natürlich nicht möglich sein, darum wird es umso länger dauern, das Parlament zusammenzusetzen. Der Zusammenschluss dieser extremen Linken bis zur Mitte ist für mich einfach ein Zeichen, dass es Möglichkeiten gibt, sobald Faschisten ins Haus stehen, wirklich mit allem einen Konsens zu schaffen. Und viele von diesen Leuten, also einige von diesen Leuten, Mélenchon eingeschlossen, sind halt durchaus zu kritisieren für Sachen der Vergangenheit und der Gegenwart. Im Zusammenhang mit der Verhinderung der extremen Rechten ist das aber ziemlich beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Ich bin gespannt, was als Ergebnis aus den Koalitionen heraus passiert. Wirklich. Also sowas ist in Frankreich äußerst ungewöhnlich. Ich denke, dass keine Prognose mehr aufgestellt wird, der man in irgendeiner Form glauben kann. Das, was passiert, passiert, wie auch immer das dann aussieht. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das aus der Zeit. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Natürlich, das wird ewig. Das wird, also nicht ewig, aber es wird eine ganze Weile dauern. Angriff auf ein Kinderkrankenhaus. Ein typisches Beispiel russischer Desinformation. Nach dem Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew versucht der russische Propagandaapparat, der Ukraine die Schuld in die Schuhe zu schieben und Verwirrung zu stiften. Dabei ist die Beweislage eindeutig. Seit wenigen Tagen laufen die prorussischen Kanäle in den sozialen Netzwerken wieder heiß. Der Grund? Der russische Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew. Die Wahrheit sehe ganz anders aus, heißt es in den entsprechenden Kanälen. Eine ukrainische Luftabwehrrakete habe das Krankenhaus getroffen. Die Rakete sei neben dem Krankenhaus eingeschlagen. Die angeblichen Opfer und Helfer seien alles Schauspieler. Wie so oft nach einem solchen Ereignis wird die Schuld umgekehrt, geleugnet und eine Nebelkerze nach der anderen gezündet. Zitat, diese Strategie zur Verwirrung setzt die russische Propaganda schon länger ein. Man denke an die Kampagne nach dem Abschuss der Passagiermaschine MH17, sagte Dietmar Pichler, Desinformationsanalyst des Desinfo-Resilienz-Networks. Zitat, es werden unzählige alternative Realitäten geschaffen, welche den falschen Eindruck erzeugen, dass es ja viel wahrscheinlicher wäre, dass es eine der vielen russischen Versionen stimmen könnte. Ziel sei es nicht nur, möglichst viele Menschen von der russischen Version zu überzeugen, sondern alternativ zumindest Zweifel zu schaffen, nach dem Motto, man weiß ja gar nicht mehr, was man noch glauben kann. Also wer irgendeiner russischen Realität noch glaubt, der will einer russischen Realität glauben und der ist ein Trottel. Dass das Kinderkrankenhaus Ochmadid in Kiew von einer russischen Rakete des Typs KH-101 getroffen wurde, gilt als unstrittig. Zu dem Ergebnis kommt unter anderem die vorläufige Untersuchung des UN-Menschenrechtsbüros. Auch zahlreiche Militärexperten haben Bilder und Videos ausgewertet, auf denen die Rakete kurz vor dem Einschlag sehr gut zu sehen ist. Sie kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass das Kinderkrankenhaus von einer russischen Rakete des Typs KH-101 getroffen wurde. So sind in einzelnen Aufnahmen beispielsweise das Triebwerk an der Rakete sowie die abgestumpfte Nase sehr gut zu erkennen. Zitat: Es ist bewiesen, dass es eine russische KH-101 war, sagt Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das beweisen mehrere Videos, in denen die Rakete mit ihren spezifischen Charakteristika klar zu erkennen ist. Das beweisen außerdem Trümmerteile der KH-101-Rakete, die am Ort des Einschlags gefunden wurden. Wirkung und Explosion entsprechen der Wirkung einer KH-101. Es gab und gibt in diesem Fall keine Zweifel. Die Rechercheorganisation Bellingcat hat zudem mit einem 3D-Modell der Rakete des Typs KH-101 nachgewiesen, dass der im Video zu sehende Position ähnlich charakteristische Merkmale zeigen würde. Anders als beispielsweise die US-amerikanische Rakete des Typs AIM-120, die laut einigen pro-russischen Kanälen für die Explosion verantwortlich gewesen sein soll. Auch weitere Indizien sprechen für die Version einer russischen Rakete. So hat der ukrainische Geheimdienst SBU mehrere Bilder von Überresten der Munition veröffentlicht, die das Krankenhaus getroffen haben soll. Sie zeigen einen typischen Merkmale auf, die bei früheren Angriffen mit der Rakete 101 dokumentiert wurden, zum Beispiel die Seriennummer und andere Markierungen. Wo diese aufgenommen wurden, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Da diese Fragmente jedoch auch auf Bildern einer ukrainischen Nachrichtenwebsite zu erkennen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in der Nähe des Krankenhauses aufgenommen wurden. Russland hatte die Ukraine am Montag nach ukrainischen Angaben mit mindestens 36 Raketen angegriffen, darunter 13 Raketen des Typs 101. Allein in Kiew wurden danach mehr als 30 Menschen getötet. Bei dem Angriff auf das Kinderkrankenhaus starben nach UN-Angaben mindestens 2 Menschen und etwa 50 wurden verletzt. Der Kreml behauptet, die Klinik sei von einer ukrainischen Luftabwehr getroffen worden, legte jedoch keine Beweise vor. Auch der Typ der vermeintlichen ukrainischen Rakete variiert dabei. Zitat: Ich bestehe darauf, dass wir keine Angriffe auf zivile Ziele vornehmen, sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Pesko. Doch auch das ist falsch, wie in der Vergangenheit gezeigt hat, sowohl in der Ukraine als auch zum Beispiel in Syrien. Dass die russische Version im Netz und den sozialen Netzwerken dennoch eine weite Verbreitung findet, liegt nach Ansicht von Pichler an den vielfältigen Netzwerken der russischen Desinformation. Von Trollfarmen bis hin zu pro-russischen Influencern. Die notwendigen Narrative und Fake News werden in Russland zielgruppengerecht entwickelt und dann über alle Kanäle gestreut, was im heutigen Informationsraum natürlich mit hoher Geschwindigkeit funktioniert. Ich wiederhole das. Wenn Leute das glauben, dann glauben sie das, weil sie es glauben wollen. Nicht, weil das der Realität entspricht, sondern weil du das frisst, was Russland dir füttert. Das, was diese Idioten auch immer wieder den westlichen Medien vorwerfen. Absurd. So wurde von pro-russischen Kanälen neben der Vision einer ukrainischen Rakete unter anderem auch behauptet, dass die Helfer am Krankenhaus Schauspieler seien. Zum Beispiel, weil ihre Kleidung angeblich zu sauber wäre oder das an der falschen Seite der Klamotten. Zitat: Es geht um maximale Dämonisierung der Ukraine, des Westens und der westlichen Medien in Verbindung mit einer möglichst großen Relativierung oder gar Rechtfertigung der russischen Angriffskriege. Sobald genug Verwirrung gestiftet sei, besteht auch die Möglichkeit, dass Menschen sich komplett von der Berichterstattung rund um die Ukraine abwenden, weil man ohnehin niemanden mehr glauben kann. Auch Politikerinnen und Politiker sollen dadurch beeinflusst werden. Organisiertes Trollen unter den Profilen von Politikerinnen und Politikern hat auch zum Ziel, diese so weit einzuschüchtern, dass sie aufgrund der negativen Resonanz gar nichts mehr zum Thema Russland und Ukraine sagen. Absurd. Und anstatt dafür Verantwortung zu übernehmen, wird gesagt, das waren die Ukrainer selber. Was für ein abscheulich... Das aus der Tagesschau. Okay, das war's mit Nachrichten.